Ich möchte Sie auch begrüßen. Mein Name ist Alexia Weiß und ich führe jetzt durch diese Podiumsdiskussion. Wir versuchen uns alle kurz zu halten, weil ich schon höre, dass es doch schon etwas zu lang insgesamt geworden ist, aber es gibt doch noch einige interessante Themen zu besprechen. Wir haben uns jetzt mit der Zeit so vom Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1938 in den Fachvorträgen auseinandergesetzt und wollen uns bei der Diskussion jetzt ein bisschen mit der Zeit ab 1945 auseinandersetzen, also ein paar andere Schlaglichter setzen. Und dabei auch ein bisschen der Frage nachgehen, warum wir heute immer noch über das Thema Antisemitismus in der Medizin reden, was dann vielleicht auch jemanden die Frage beantworten lässt, die vorher im Raum war, wie die Vermittlung noch besser gelingen kann für künftige Generationen. Ich möchte das Podium noch mal ganz kurz vorstellen, obwohl Sie die meisten heute schon gehört haben, aber vielleicht ist noch jemand dazugestoßen. Ganz außen, Beatrix Volks-Platzer, die Präsidentin der Gesellschaft der Ärzte und hier Host heute und ehemalige Vorständin der dermatologischen Abteilung des Donauspitals, heute die Klinik Donaustadt. Dann an ihrer Seite Herwig Tschech, Professor für Medizingeschichte an der Medizinischen Universität Wien. Neben mir die Zeithistorikerin von der Uni Salzburg, Helga Embacher. Auf der anderen Seite Elisabeth Pittermann, sie war ehemalige Vorständin der dritten medizinischen Abteilung im Hanusch-Krankenhaus und von 2000 bis 2004 auch Wiener Gesundheitsstadträtin. Und ganz außen Wolfgang Schütz, emeritierter Rektor der Medizinischen Universität Wien. Ich möchte einleitend ein bisschen anschließend an die Ausführungen vom Dr. Tschech ein paar Zahlen nennen, einfach damit wir wissen, was so die Ausgangssituation war 1945 jetzt in Bezug auf Ärzte und Ärztinnen. Zum Zeitpunkt der Machtübernahme 1938 waren österreichweit 30% der Ärzte und Ärztinnen jüdisch, in Wien waren sogar 65%. Und an der Fakultät für Medizin der Uni Wien waren 52% der Lehrenden aufgrund ihrer Abstammung von Verfolgung betroffen. Wenn ich sage jüdisch, dann meine ich jüdisch und auch mit jüdischen Vorfahren, also aus jüdischer Familie, also jüdisch im Sinn der Nürnberger Rassengesetze. 2600 Ärzte und Ärztinnen haben nach dem sogenannten Anschluss Österreich verlassen. Und nur 250 von ihnen, also 250 Mediziner und Medizinerinnen, sind dann zurückgekehrt nach 1945. Und da würde ich jetzt schon gerne anschließen und den Herrn Schütz fragen, wie ist man denn mit den zurückgekehrten jüdischen Ärzten und Ärztinnen umgegangen, wie ist man ihnen begegnet und wie sah es in diesen ersten Jahren aus mit Antisemitismus in der universitären Medizin?
Ja, von den wenigen Ärzten, die zurückgekehrt sind, die sind von der Universität und auch vom mit zuständigen Ministerium, das war ganz entscheidend damals, so behandelt worden, dass man ihnen eingeredet hat, eher nicht zu kommen, eher nicht zurückzukehren. Auch die österreichische Ärztekammer hat in diesem Wind mitgeblasen, genau genommen. Also es ist in keiner Weise etwas unternommen worden, dass sie wieder ihre Stellung an der medizinischen Fakultät damals bekommen haben. Es ging dann so weiter, und jetzt schließe ich an die Frage von Herrn Wollner an, wie viele Professoren nach 1945 trotz bekannter NS-Vergangenheit neu berufen wurden. Es waren insgesamt 14. Ich habe mich speziell mit dieser Frage seinerzeit beschäftigt. Und diese 14 Professoren haben, da gibt es auch etliche Anekdoten, es ist schwer, das wissenschaftlich auszuwerten, aber ich habe mit vielen damals tätigen Studierenden gesprochen und das ging etwa so vor sich. Wir haben die Prüfungsprotokolle schon gesehen, die Frau Rieder gezeigt hat, sie ist nicht mehr da, wie die ausgesehen haben. Jeder Prüfer hat die Protokolle in die Hand bekommen, wenn eine Rigorosumsprüfung war. Das heißt, er wusste die Vorgeschichte des Betreffenden, er wusste vor allem sein Bekenntnis und in den Beginn der 60er Jahren war das auch entscheidend der Geburtsort, weil viele Vertriebene eben zu dieser Zeit woanders, als Kinder von Vertriebenen woanders geboren wurden. Und das ist auch vorgelesen worden von solchen einschlägigen Professoren, was in diesem Protokoll steht, und der eine oder andere Prüfling ist letztlich auch auf diese Art und Weise behandelt worden. Und es war gar nicht so leicht, das gelungen, dass diese Protokolle nicht mehr zur Verfügung gestellt werden bei Prüfungen, um genau das zu verhindern, weil das sich sehr lange gezogen hat. Und es war auch letztlich am Stand besser, als es dann nicht mehr erlaubt war, generell gesetzlich, auch in anderen Bereichen, dass das religiöse Bekenntnis in diesen Protokollen gar nicht mehr aufscheinen musste. Ein zweiter Aspekt, der eine Rolle gespielt hat, war sozusagen das Beamtentum auf der Universität. Es gab im Jahr 1988, also 50 Jahre Gedenktag, überhaupt auf den Universitäten in Österreich von offizieller Stelle keinerlei Gedenken. Also es war gar nichts, wie wenn diesen Tag nichts Besonderes gewesen wäre. Und das hat sich auch im Beamtentum teilweise niedergeschlagen. Wir haben im Jahr 1999, also zu einem Zeitpunkt, wo das wesentlich aktueller schon war, dass man Gedenken pflegt, alle diejenigen Studierenden, die damals Studenten waren und die keine Urkunde bekommen haben, wie man sie heute bekommt, sondern am 31. Oktober 1938 waren die letzten jüdischen Studenten, die vom damaligen Dekan Bernkopf die Promotionsurkunde bekamen, wo extra dabei stand, dass sie zwar jetzt den Doktortitel bekommen, aber nicht in Österreich oder im Deutschen Reich praktizieren dürfen. Wir haben die versucht zu sammeln international, die es noch gegeben hat, und haben ihnen, es war der 1. Oktober 1999, eine neue Promotionsurkunde überreicht. Und das war auf großen Widerstand der Beamten im Rektorat, der Beamten in der Promotionskanzlei. Es wurde mir sogar das Mikrofon damals abgedreht, um so eine stille Opposition zu machen. Also man sieht, es hat sich unglaublich lange in der Hinsicht gehalten, und wir haben auch jetzt noch, insbesondere im Zusammenhang mit der Beschäftigung mit der Geschichte der Fakultät im Nationalsozialismus, noch immer hemmende Stimmen, die darauf sagen, also ihr übertreibt es, und das ist in der Form nicht notwendig, auch ganz rezent.
Danke sehr. Frau Embacher, können Sie das ein bisschen einordnen? Wie war das denn gesamtgesellschaftlich und in anderen Berufsgruppen? Also ist das, was wir da gehört haben, typisch oder war es doch ein bisschen anders?
Grundsätzlich muss man zum Antisemitismus nach 1945 sagen, dass der nicht aufgehört hat. Heute gerade im politischen Diskurs sagt man oft, Antisemitismus ist so schlimm, als ob der jetzt wieder, als ob der weg gewesen wäre und jetzt plötzlich wieder auftaucht oder vor 10 Jahren wieder aufgetaucht ist. Antisemitismus war 1945 extrem stark vorhanden, und zwar muss man hier sehen, ja, die Leute, gerade junge Menschen haben wir auch schon gesprochen, die Studierenden sind ja sozialisiert worden. Es gab ja in Österreich Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert, es gab keine Demokratie mehr seit 1933, 1934, und viele sind in der Armee und in diesen ganzen Institutionen sozialisiert worden. Das heißt, der Antisemitismus, also die Leute waren nicht fähig, von heute auf morgen umzudenken, und dazu kamen aber auch Schuldgefühle. Und diese Schuldgefühle hat man dann zum Beispiel sehr stark an den jüdischen Displaced Persons ausgelassen. Es waren ja Hunderttausende aus Osteuropa, Flüchtlinge, auch in Wien vor allem, und die waren zum Teil religiös, als Juden erkennbar. Man hat sie des Schwarzmarkts beschuldigt, weil sie waren beteiligt, aber man hat es nur ihnen angelastet, und es sind diese alten Vorurteile vom jüdischen Wucherer und so weiter aufgetreten. Und die zweite Gruppe waren natürlich die Remigranten, gegen die sich Antisemitismus gerichtet hat. Und hier muss man sehen, von den über 100.000 Vertriebenen sind nicht einmal 10.000 und unmittelbar nach 1945 keine 10.000 zurückgekehrt. Und die galten als Vaterlandsverräter, weil sie nicht in der Wehrmacht gekämpft hätten, als Feiglinge, weil sie in Los Angeles am Strand gelegen wären oder, und eben ganz, ganz klar als die anderen, als nicht Teil unserer Nation. Und hier ging es natürlich auch um Interessen. wir haben schon gehört, Medizin, also man hat Ärzte nicht eingeladen. Ich glaube, die meisten wären auch trotz Einladung nicht mehr in dieses Land zurückgekehrt. Bei den Lehrern war es ganz ähnlich, also ganz hoher Prozentsatz an NSDAP-Mitgliedern. Und es ging natürlich auch um wirtschaftliche Interesse, um die Rückstellung von Wohnungen, von Gewerbebetrieben. Das heißt, es gab es auch konkrete Konkurrenzkämpfe. Und man wollte einfach nicht, und dazu kam dann die Frage der sogenannten Wiedergutmachung, die ja Österreich nicht zahlen wollte. Man hat ja gesagt, die Deutschen sollen dafür aufkommen. Und diese Verhandlungen haben sich bis in die 60er Jahre hingezogen. Österreich hat dann etwas bezahlt, nicht so viel wie Deutschland. Aber dieses Hinziehen hat dazu geführt, dass ständig neue Verhandlungen waren und damit auch gerade in der Presse, in den Medien der Eindruck entstanden ist, die Juden wollen Österreich aushungern und sie wollen schon wieder Geld. Und hier gab es dann auch den jüdischen Weltkongress, der die Verhandlungen geführt hat. Und genau dieses Stereotyp lebt dann bei Waldheim wieder auf, weil wieder der jüdische Weltkongress als damals Drei-Mann-Betrieb, kann man sagen, aktiv geworden ist. Und noch ein ganz letzter Punkt. Israel hat in den Nachkriegsjahren keine Rolle gespielt. Es gibt kaum, Israel wird kaum thematisiert, auch seitens der jüdischen Community nicht, erst 1967. Und hier kann man dann sehr gut sehen, dass es nie um das reale Israel geht. Es geht um Fantasien und um Imaginationen. Und 1967, wer hat Israel extrem verteidigt? Die Rechten. Die Kronenzeitung Stabal, weil die Juden jetzt genauso sind wie wir, sie haben von Rommel gelernt und so weiter, sind alle diese Vorurteile raufgekommen. Und ich sage es gerade jetzt aufgrund dieses Konflikts, weil wieder sehr so schnelle Reaktionen kommen und wieder die Leute sehr wenig wissen über diesen komplexen Konflikt und es meistens um Imaginationen geht.
Danke sehr. Ich würde jetzt an das anschließen, was wir von der medizinischen Fakultät gehört haben und würde Sie, Frau Volz-Platzer, gerne fragen, wie ist es denn zur Aufarbeitung der Geschichte der Gesellschaft der Ärzte gekommen? Was war der Impuls? Und ja.
Also es hat immer wieder, ab dem Ende der 80er Jahre hat es immer wieder Anläufe gegeben, das konkret eigentlich, wobei ich sagen muss, das war noch keine Aufarbeitung 1987 anlässlich der 150-Jahr-Feier der Gesellschaft wurde zum ersten Mal mit einem professionellen Historiker, mit Dozent Zablik, die Geschichte noch einmal durchgeforstet und das ist eigentlich das erste Mal, dass auch die Ersatzgesellschaft für die Gesellschaft der Ärzte, dieser Wiener Medizinische Verein, der heute auch beschrieben wurde, auch einmal beschrieben wurde und dieser Übergang, der sich da intern irgendwie im Verborgenen vollzogen hat, auch thematisiert wurde. Also da kann man zumindest sachlich darüber nachlesen. Und das ist dann wieder eingeschlafen. Ich habe dann war bei dieser ersten Veranstaltung an der Uni, ich war damals noch an der Klinik und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie sehr mich eben das Statement des jüdischen Arztes, der glaube ich damals aus London war, berührt hat, der eben berichtet hat über diese Überreichung der Promotionsurkunde mit dem roten Stempel drauf. Und es ist natürlich auch hier immer wieder ein Thema gewesen. Es gab, das lässt sich auch in den Protokollen der Sitzungen nachlesen, es wurde immer wieder diskutiert, es sind die Inschriften es ist jetzt eine Inschrift entfernt, die auf der Gedenktafel im Stiegenhaus war, die kurzfristig mal ersetzt wurde. Da hat man offenbar gedacht, wenn man einfach nur die Jahreszahlen hinschreibt, dann sei das Gedenken genug. Das hat sich als nicht sehr tragfähig erwiesen. Und eigentlich ist es erst jetzt durch die Zusammenarbeit eben mit Herwig Tschech und Christiane Drummel, ist es uns eigentlich gelungen, ein Konzept einmal zu entwickeln und einfach beim durchs Haus gehen zu sagen, was müsste man machen, was muss man thematisieren. Und ich muss auch sagen, es gab bis zum letzten Jahr keinerlei finanzielle Unterstützung und wir sind ja doch ein gemeinnütziger Verein. Und um eine professionelle Unterstützung zu haben, die jetzt getragen wird von Josef Lade, der heute auch vorgetragen hat, braucht man eine gewisse Finanzierung. Und jetzt, glaube ich, können wir dieses Projekt durchführen und auch zu einem guten Ende bringen.
Danke sehr. Vielleicht möchte ich da gleich anschließen mit einer Frage an den Herrn Tschech. Wie kann man denn diese Zeit quasi in die Zukunft tragen? Sie befassen sich mit Medizingeschichte, Sie arbeiten das auf, aber das ist ja kein Selbstzweck, sondern es soll einen Zweck erfüllen. Welchen Zweck soll es erfüllen und wie kann man den erfüllen?
Also mein erster Impuls ist zu sagen, es sollte auch Selbstzweck sein dürfen, zumindest in dem Sinne, dass die Humanwissenschaften nicht von vornherein unter dem Gebot sozusagen ihre Nützlichkeit zu erweisen stehen sollten, wie es für jede andere Grundlagenwissenschaft ja auch gilt. Ich glaube, dass diese Frage kann man auch ganz allgemein an die Medizingeschichte stellen. Warum überhaupt Medizingeschichte? Ich glaube, dass es einen Reflexionsraum eröffnen kann, der wichtig ist für die auch heute Studierenden, heute aktiven Medizinerinnen und Mediziner. Die Traditionspflege in vielen anderen Bereichen wird ja auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit hingenommen. Das ist halt oft von Mythen getragen, von letztlich auch Unwahrheiten oder schiefen Erzählungen. Und dem entgegen steht halt die wissenschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit, die zunächst einmal, sage ich, nicht unbedingt ein Ziel oder einen politischen Zweck verfolgen sollte, für sich genommen. Davon abgesehen denke ich, dass es immer Verantwortung ist, diese Aufarbeitung zu leisten und das auch zu vermitteln. An der Medizinischen Universität, kann man sagen, hat Wolfgang Schütz mit der Definition des Lehrstuhls im Sinne von medizinischer Zeitgeschichte den Grundstein gelegt. Also eigentlich kann man sagen, je nachdem, wir können sagen, wir sind sehr alt als Universität. Wenn wir sagen, wir sind relativ jung, dann ist dieser Schwerpunkt an der Medizingeschichte eigentlich von der Gründung oder Ausgründung vor 20 Jahren weg verankert worden. Und ich glaube, dass es halt mit dem Josefinum, auch mit dem neuen Museum, allein am Samstag waren 2000 Menschen bei uns, dass es eine gute Plattform ist, und das ist natürlich ein Thema in der Dauerausstellung, eine gute Plattform ist, um das Wissen, um diese Vergangenheit zu verbreiten. Christiane Trummel hat den Lancet Report erwähnt, da geht es ja auch genau um diese Fragen. Einerseits, also der volle Titel ist Lancet Report on Medicine, Nazism and the Holocaust. Geht es darum, einerseits die historischen Fakten up-to-date zu präsentieren, auch für eine medizinische Leserinnenschaft international. Und das ist eben, glaube ich, schon sehr ehrenwert und lobenswert, dass der Lancet im 200. Jahr seines Bestehens doch hier sehr prominente Anstrengung unternimmt, um dieses Thema aufzugreifen. Es ist die erste Lancet-Commission überhaupt, die sich mit einem historischen Thema beschäftigt. Das heißt, es geht einerseits um diese historische Perspektive, auch mit vielen Mythen, Misskonzeptionen aufzuräumen. Gerade die NS-Medizin ist ja auch, wird auch gerne verbunden mit allen möglichen queren Vorstellungen, bis hin als sozusagen extremstes Beispiel, dass Leute die Corona-Impfung mit KZ-Experimenten gleichsetzen oder Ähnlichem. Das heißt, damit aufzuräumen und eine Umsetzung in der medizinischen Lehre zumindest vorzuschlagen oder zu empfehlen, das ist das Ziel. Und ich würde schon sagen, dass das Ziel von dem Lancet Report, da stehe ich zu 100% dahinter. Und ich glaube, dass das eine gute Plattform ist, um das voranzubringen und auch um die MedUni Wien da sozusagen in einer führenden oder zumindest sehr sichtbaren Rolle zu platzieren.
Danke, danke sehr. Frau Bittermann, Sie waren selber lange Ärztin, jüdische Ärztin. Was ist Ihnen denn da so an Antisemitismus begegnet, Ihnen gegenüber, aber auch einfach von Ärzten, die gar nicht wussten, dass sie Jüdin sind? Zum einen, und zum anderen haben wir heute schon gehört über diese ganzen Rassenforschungsgeschichten, und Epigenetik ist jetzt gerade in der jüdischen Medizin auch ein Thema. Also wie kann man da auch Dinge heute ein bisschen gerade rücken, dass man nicht immer diesen negativen Fokus hat?
Ja, also die genetischen Untersuchungen haben ja einen Sinn bei den Menschen. Es waren ja die Juden, die früher in sehr kleinen Städten gewohnt haben, wo sehr viele Verwandtenehen waren. Und wir haben eins gelernt, Morbus Kaposi bei Ostjuden, Speicherkrankheiten bei Ostjuden. Manche Arten des Brustkrebs auch vor allem bei Jüdinnen, sowie auch bei Isländerinnen. Nur es ist ja gescheit, wenn ich schaue, dass es gar nicht dazu kommt, dass sich zwei Menschen mit dem gleichen Gen, das diese Krankheit auslöst, verbinden. Und so viel ich weiß von meinen Freundinnen, also dringen Rabbiner noch immer darauf vor Ehen, dass sich die Partner untersuchen lassen auf gewisse genetische Erkrankungen. Sie können natürlich heiraten, wenn sie wollen, aber sie sollten dann vorsichtig sein. Und ich erinnere mich, als ich im Nationalrat war, da kam gerade so die Eizellspende und alles auf. Und da war man absolut gegen die Präimplantationsdiagnostik. Und ich habe das eigentlich nicht verstanden, denn wenn ich schon eine Eizelle habe, dann suche ich mir halt doch die gesunde aus und pflanze nicht einer Frau eine Kranke ein. Und darf es dann, damals war es glaube ich noch nicht erlaubt, aber jetzt ist es ja erlaubt, wenn ein Kind eine Krankheit hat, wenn es also sich nicht als gesundes Kind entwickelt, ist ja auch der Schwangerschaftsabbruch länger als bis zur 13. Woche erlaubt. Dass das alles eine fürchterliche Belastung für eine Frau ist, ist klar. Und daher finde ich es gescheiter, wenn man schon Eizellspende hat oder Eizellen gewinnt, dass man dann auch schaut, welche Eizellen haben keine genetische Erkrankung. Ja, Antisemitismus ist einem schon überall begegnet. Man hat ja angenommen, dass mein Vater Jude ist, was natürlich nicht gestimmt hat, weil sonst hätte er das Leben meiner Mutter nicht retten können. Sie hat nur überlebt als fast völlig durch eine Erbkrankheit erblindete Jüdin, weil mein Vater bei ihr geblieben ist. Sie wäre ja nicht einmal, glaube ich, bis zum Transport gekommen. Man hätte sie schon in Wien erschlagen, weil sie sich gar nicht zurechtgefunden hätte, wenn sie irgendwo hingehen hätte sollen. Und ich habe einmal einen, der mich gefragt hat, wie zur Karriere meines Vaters, sage ich, das Wichtigste im Leben meines Vaters war, dass er Mensch geblieben ist in einer Zeit, die unmenschlich war. Und dass er bei meiner Mutter geblieben ist und er schaut mich drauf, und die Jüdin war, und er schaut mich drauf ganz entsetzt an und sagt, mein Gott, Sie sind ja so sympathisch, dass man gar nicht glauben kann, dass Sie eine Jüdin sind. Also man kann auch Antisemitismus durchaus in Komplimente verpacken. Ich habe mich also nicht geschmeichelt gefühlt dadurch. Und es kam immer wieder, er hat dann die Geschichte von einem Zwischenfall erzählt und die Geschichte hat immer geendet. Und der Patient war so ein schiercher alter Jud, aber trotzdem war ich froh, dass er es überlebt hat. Und dann ist es einmal gewesen und er hat aber, wie gesagt, er war der typische Antisemit, der also nicht gewusst hat im Allgemeinen, wenn Juden da sind, wenn es nicht durch Namen bekannt war. Da war halt einer bei uns, der sich auch sehr deklariert hat und bei den anderen hat er es nicht gewusst. Und er erzählt wieder diese Geschichte, die alle kannten und auf einmal fällt, bevor er den Satz zu Ende gesprochen hat, der Blick auf diesen Kollegen, der bei uns den Turnus gemacht hat. Und er sagt dann, der war nicht der war ein schircher alter Jude, sondern der war ein schircher alter Kerl. Und die anderen am Tisch, die die Geschichte kannten, haben genau gewusst, warum das so modifiziert war. Und ich glaube halt, dass Antisemitismus leider Gottes immer noch überliefert wird und nicht ausrottbar ist, denn die meisten Menschen kennen bewusst gar nicht Juden und haben trotzdem Vorurteile gegen sie, ohne zu wissen, wer das ist, wie das ist, warum das ist. Und wir haben ja gerade auch gehört, dass in der Sozialmedizin besonders viele Juden vertreten waren. Das war nicht die Medizin, wo man reich werden konnte, sondern die Medizin, wo man sich vor allem den Menschen zugewandt hat. Und es hat sicher Österreich sehr viel verloren durch die Vertreibung von Juden. Und ich möchte noch ganz kurz etwas ansprechen. In Amerika haben wir die Opium-Affäre. Und man geht auf diese Familie Sackler los in einer ungeheuren Weise. Das ist ein Pharmaunternehmen. Verschreiben tun Medikamente noch immer Ärzte. Wie sie genommen werden, sind auch Ärzte. Und es haben auch die Staaten Gesetze, wie muss ich mit den Opiaten umgehen, damit ich möglichst Gefahren verhindere. Ich habe gelesen, die Medikamentenpackungen waren mit 90 Stück abgepackt. Na, da kann ich in einem Monat voll süchtig sein. Also ja, die haben es sicher zu positiv gesehen, aber ich erinnere mich, wir haben das Fortral gehabt, als wir jung waren. Da hat jeder gesagt, harmlos, war nicht auf der Suchtgiftliste. Na, wir haben einige Abhängige erzeugt, denn das Mittel war ganz ordentlich süchtig machend, was man damals nicht gewusst hat. Und man muss zur Kenntnis nehmen, jedes Opiat kann süchtig machen, jedes Benzopräparat kann süchtig machen, sehr viel kann süchtig machen. Es liegt daran, wie wir Ärzte, die wir Leiden und Schmerzen verhindern sollen, aber auch mit potenziell gefährlichen Mitteln umgehen. Und daher finde ich das Verdammen der Firma Sackler, die auch sehr viel humanitäre Arbeit immer geleistet hat, in dieser Art und Weise scheußlich. Und für mich ist auch das antisemitisch.
Ich möchte noch eine kurze Nachfrage stellen. Wie sind Sie denn in solchen Situationen damit umgegangen? Wie haben Sie reagiert? Haben Sie sich's angehört, geschwiegen oder haben Sie was gesagt? Wie war das in der Zeit? Wie wäre das? Haben Sie das mit Kollegen, Kolleginnen besprochen? Oder wie war das oder Umgang?
Also, dass mir das nicht passt, hat derjenige Kollege schon gewusst. Der hat mir einmal vorgeworfen, du sagst, ich habe was gegen Juden und Polen. Darauf habe ich gesagt, von Polen habe ich kein Wort gesagt. Nicht? Also damit hat er genau gewusst. Habe ich gesagt, du hast ja genug gesagt, was es ist. Also wir waren hungrig in den 30er Jahren und die Juden haben immer viel zu essen gehabt. Nicht? Also wirklich Vorurteile, denn arme Juden haben genauso wenig zu essen gehabt und es gab wohlhabende Nichtjuden und wohlhabende Juden, die haben mehr zu essen gehabt. Aber man nimmt halt Juden alles übrig. Oder mein Vater hatte einen Pfarrer, dem meine Mutter am sympathischsten war in der Familie, weil sie sehr freundlich war und auch immer Trinkgeld gegeben hat. Aber er ist einmal äußerst antisemitisch geworden und nachdem er sich überzeugt hat, dass mein Vater kein Jude ist, was er vermutet hat, und ich gesagt habe, nein, mein Vater ist keiner, hat er gesagt, das ist gut, weil ich kenne jeden Juden und Halbjuden 100 Meter gegen den Wind, ich hätte es alle umgebracht, sage ich, glauben Sie mir, Sie kennen es nicht. Er hat das nicht gehört, bis er dann bei meiner Mutter antisemitisch wurde, die ihm dann mitgeteilt hat, ich bin aber eine Jüdin und er ist verfallen, nicht? Er hat sich dann auch geändert und man muss sicher mit den Menschen reden. Aber es ist weder Anständigkeit noch Unanständigkeit an eine bestimmte Abstammung, an eine Religion gebunden, sondern es kommt auf die Menschen an. Aber es kommt natürlich auch auf das Umfeld und die Erziehung an. Und wenn ich mir anschaue, was heute in Israel los ist, dass man Babys die Köpfe abschneidet, bitte, dann hört sich für mich alles auf, also selbst sollten sie, sie haben wahrscheinlich gelitten. Ja, es war Israel bei Gott auch nicht immer gut und super, obwohl ich natürlich meine Sympathien auf Seiten Israels habe. Ich gebe das zu, das ist halt in mir drinnen. Aber man muss Menschen mit Respekt behandeln. Aber wie gesagt, alte Frauen, Frauen, Babys, Kinder, Jugendliche umzubringen, wenn ich Krieg führe, dann führe ich Militär zu Militär, bin gegen jeden Krieg. Ich bin immer für Verhandlungen. Aber das, was jetzt passiert, ist so grauenhaft und ich bin froh, dass man heute eine Triumphveranstaltung am Ballhausplatz verhindert hat. Danke.
Es ist ja heute eine palästinensische Kundgebung am Stephansplatz jetzt doch untersagt worden und es findet seit 18:30 eine Demo der Kultusgemeinde pro Israel auf dem Ballhausplatz statt. Ja, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, abgesehen davon, dass das kein Krieg ist, das ist Terror und das sind Pogrome, was da jetzt stattfindet. Ja, das hat mit normalem Krieg nichts zu tun, das ist kein Kampfsoldat zu Soldat. Frau Volzplatzer, Sie haben heute schon über das Wirken jüdischer Ärztinnen uns erzählt in der Wiener Medizin. Welche Auswirkungen hat denn aber dieser Brain Drain dann gehabt auf die Stellung von Frauen in der Medizin nach 1945? Also mussten sich Frauenärztinnen da wieder Terrain neu erobern oder wie hat das ausgesehen?
Ja, also dieser Brain Drain war natürlich schmerzlich. Bis jetzt haben wir ja meistens vom männlichen Brain Drain gehört, aber beim Studium der Unterlagen ist uns halt aufgefallen, dass es mindestens genauso genauso ein Verlust an weiblicher Kapazität war und der war eben vorwiegend bei den Frauen jüdischer Herkunft. Es hat sich dann natürlich geändert, es waren diese Frauen auch nicht mehr da, sie sind auch leider nicht zurückgekommen. Und nach 1945 hat es dann noch eine Weile gedauert, bis, also wenn ich das jetzt sozusagen unsere Gesellschaft ein bisschen exemplarisch nehme, hat es dann schon ein paar Jahre gedauert, bis die erste Frau in den Vorstand überhaupt gewählt wurde. Und es hat einmal eines der Vorstandsmitglieder, wenn ich mich richtig erinnere, war sogar Leopold Arzt, 5 Frauen auf einmal vorgeschlagen, die wurden dann alle abgelehnt. Und erst im nächsten Jahr wurde dann also eine Frau in den Vorstand aufgenommen, dann einige Jahre später, soweit ich weiß, die Frau von Tassila Antoine, die Laure Antoine, erste war Anneliese Hitzenberger. Allein, dass ich mich an 2 Namen erinnere, zeigt schon, wie wenige sich hier überhaupt durchsetzen konnten. Und eine, die ich heute erwähnt habe, die zu den ersten, die einzige nicht-jüdische Ärztin, die unter den ersten 8 Mitgliedern war, der Gesellschaft der Ärzte, die durfte als erste Frau 1951 wissenschaftliche Sitzungen moderieren. Also ich nehme an, ich denke schon, dass man dieses Modell fast umlegen kann und dass es also sehr lange gedauert hat und eigentlich immer noch ein Nachholbedarf ist an weiblichen Nachwuchs in der Wissenschaft, in der Medizin. Aber das lässt sich sicher auch auf andere Disziplinen umlegen.
Danke sehr. Frau Embacher, wir haben heute schon einen großen Bogen geschlagen, nämlich von der Gesera 1421 in Wien. Das war so der erste Punkt, der mir heute so aufgefallen ist, bis jetzt zu diesem aktuellen Grauen, das sich da eigentlich vor unser aller Augen abspielt durch Social Media und die Technik, die es eben heute gibt. Antisemitismus hat viele Facetten. Was sind denn die neuen Facetten von Antisemitismus und gibt es da auch einen Bezug zur Medizin?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil gerade im 21. Jahrhundert der Antisemitismus sehr komplex geworden ist. Das heißt nicht, dass es die ähnlichen Stereotypen, Vorurteile von Jahrhunderten immer noch gültig sind, aber er passt sich sehr an die jeweiligen Gegebenheiten. Ich möchte auch nicht von einer Krankheit sprechen, weil da könnte man eine Lösung finden als Ärzte, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Und gerade im 21., ich nenne jetzt nur ein paar so Schlagworte, ganz wichtig ist natürlich 9-11, weil damit die ganze Welt, also die globale Zusammensetzung sich geändert hat und auch sehr viel Antisemitismus nach 9-11 zu spüren war, in dem Sinn, der Mossad war beteiligt oder die Amerikaner führen jetzt den Krieg im Irak für Israel oder Israel hat den Amerikanern eingeredet, einen Afghanistan-Krieg zu führen. Also es ist sehr schnell diese Verbindung USA-Israel und dann Verschwörungserzählungen. Und was wir heute schon fast wieder als historisch betrachten, ist 2001, dann ein Jahr später, die zweite Intifada, die sehr, sehr grausam war, auf beiden Seiten, muss man hier sagen, mit Terroranschlägen von Palästinensern, nicht nur Hamas, und mit vielen jüdischen Opfern, auch mit Kindern, in Pizzerias gab es Anschläge, bei Bar Mitzvah-Feiern, aber auch mit sehr, sehr vielen getöteten palästinensischen Zivilisten, also das war sehr grausam. Und wovon Europa betroffen war, dieser Konflikt hat sich transferiert, vor allem nach Frankreich, und da ist es zu tätlichen Zusammenstößen zwischen Muslimen und Juden gekommen, weil in Frankreich die größte jüdische Community und die größte muslimische Community Europas lebt und die leben Tür an Tür, was sonst selten, und damals haben sie noch so gelebt. Und natürlich haben wir nach 9-11 auch den Anstieg von Muslimfeindlichkeit, die wird sehr, sehr stark. Und jetzt haben wir eigentlich auch eine Opferkonkurrenz. Die Muslime wollen auch als Opfer wahrgenommen werden und konkurrieren dann mit den jüdischen Opfern, was teilweise sehr problematisch sein kann und auch natürlich so eine Einfallschneise für Antisemitismus. Und dazu kommt, dass um etwa 2005, es gibt dann noch, habe ich vergessen, Folgeattentate in London, in Spanien, in Paris, Charlie Hebdo und so weiter, was natürlich in jüdischen Communities extreme Ängste ausmacht. Und auch wenn jetzt in Wien erst vor kurzem ein Anschlag war, hat man Angst gehabt, dass diese Situation natürlich auch nach Wien überschwappen kann. Und dazu kommt dann, und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, dass um ungefähr 2006 rechte Parteien und extrem rechte Parteien sich von ihrer plötzlich pro-israelisch werden und pro-jüdisch. Und das funktioniert auch ganz gut, weil wir in Israel seit 2009 eine rechte Regierung haben und sie hier auch bei Siedlerbewegungen und so bei anknüpfen können. Und das ist natürlich irrsinnig irritierend, weil linke Liberale sich jetzt auch oft nicht mehr zurechtfinden. Wer spricht jetzt? Und zudem wird der Holocaust und wird Yad Vashem massiv instrumentalisiert. Man lässt sich dort abfotografieren, Orban und eigentlich noch viel rechtere Politiker. Und hier zum Beispiel ist ja auch interessant, die FPÖ, Strache reist 2010 zum ersten Mal nach Israel, bemüht sich ein bisschen vergeblich um die Wiener jüdische Gemeinde. Und 2009 gab es einen Gazakrieg. Da haben FPÖler die Fahne der Hamas beim Fenster rausgehängt und 2006 haben sie sich mit der Hisbollah identifiziert. Und das sind jetzt so Entwicklungen, die einfach für viele Menschen ist das Koordinatensystem zerfallen und man kann es nicht mehr wirklich einordnen. Und wir haben dann gesehen, also ganz 2014 dann noch der nächste Gazakrieg und 2015 die Flüchtlingswelle oder die Geflüchteten, wo jetzt plötzlich dieser Code von George Soros sich so verbreitet, vor allem auch im rechten Milieu, George Soros, dem man vorwirft, die Fluchtbewegung zu steuern, um das christliche Europa zu zerstören. Das verbreitet sich weltweit, unter anderem auch in Israel interessanterweise. Und in den USA haben wir dann die Wahl von Trump und auch zum ersten Mal Anschläge. Die USA galten als sehr, sehr wenig antisemitisch, in Umfragen 5%, und plötzlich gibt es Anschläge auf Synagogen mit Toten, 4 Rabbiner werden in der Wohnung ermordet und der Antisemitismus steigt, während die viele Republikaner sich ganz extrem pro-Israel gerieren, Trump selbst auch, und die Evangelikalen, wissen Sie auch, die Trump wählen, auch die größten Freunde von Israel sind, mehr Geld nach Israel spenden als amerikanische Juden und gleichzeitig antisemitisch sind. Also das heißt, die Welt hat sich hier so extrem entwickelt, dass es den Menschen oft ganz, ganz schwer fällt, Antisemitismus überhaupt zu erkennen. Also ich höre jetzt einmal auf, weil es
danke sehr. Wir haben das jetzt gehört, eben, dass das alles Kopf steht. Das ist ja auch so der Eindruck, den man hat, wenn man gewisse Stellungnahmen liest. Ein paar Jahre zuvor, nämlich um die Jahrtausenderwende, Jahr 2000, war das noch nicht so. Da kam die FPÖ in die Regierung, gemeinsam mit der ÖVP, die sogenannte Wenderegierung. Und da war der internationale Aufschrei noch sehr groß. Es hat die Sanktionen gegen der EU gegeben, gegen Österreich. Und man hat das auch, verschiedene Berufsgruppen haben das gespürt, international, wie man da auf Sie zukommt. Wie war denn das, Sie waren damals Rektor, wie war denn das in der medizinischen Community? Wie war denn der Umgang plötzlich zum Beispiel von amerikanischen Ärzten, Wissenschaftlern auf Kongressen gegenüber Österreichern?
Ich war Dekan damals, das war im Jahr 2000, dieses Event, also nur eine Kleinigkeit. Wir waren damals mit dem Problem tatsächlich immer wieder befasst, dass bestimmte Veranstaltungen, Kongresse, Meetings nicht darunter gelitten haben, dass bestimmte aus dem Ausland, die Juden waren, nicht gekommen sind oder sich geweigert haben zu kommen. Wir haben das im Jahr 1998 dann einmal retten können, einen großen Gastroenterologenkongress, in dem wir ein Mahnmal auf der Universität Wien in den Arkaden aufgestellt haben. Wir haben dann ein zweites Mahnmal, 2008 ein zweites dann vor unserem neuen Gebäude errichtet. Auch die Errichtung 1998 war gegen große Widerstände, das damals geschehen ist. Und wie diese ÖVP-FPÖ-Regierung im Jahr 2000, das war im Februar 2000, sich etabliert hat und die EU-Sanktionen gegriffen haben, haben wir schon vorher relativ rasch eine Anzeigenserie gegeben. Wir haben einen sehr einflussreichen, reichen Unterstützer gehabt, der völlig selbstlos uns alle diese Inserate, das ist in der New York Times, in der Washington Post, in der Zürcher Zeitung, in der Frankfurter Allgemeine, die waren sehr teuer und die sind über eine Viertelseite gegangen. Da haben wir sozusagen unsere Einstellung zu all dieser Sache, beziehungsweise zur Politik und beziehungsweise zu diesem Thema der nicht stattgefundenen Aufarbeitung gemeldet und gesagt, dass wir anders sind und nicht diese Regierung für uns ein typisches Beispiel ist. Das wurde im Prinzip akzeptiert. Es gab allerdings einige, der Herr Edzard Ernst, den wir heute schon einmal gesprochen haben, der Herr Rektor hat ihn irgendwie erwähnt, der war damals schon in Exeter, hat gemeint, wir machen das als Ausrede, um uns sozusagen in der internationalen Community gut zu stellen. Also so weit ist es teilweise gegangen. Und innerhalb, das habe ich anfänglich schon gesagt, innerhalb unserer Universität, damals noch Fakultät, haben wir natürlich auch große Widerstände gegen diese Aktion gehabt. Das ist also, habe ich ja anfangs schon erwähnt. Aber vielleicht noch einmal, nachdem Sie die Frage gestellt haben, auch vorher Frau Embacher, bezüglich der Formen des Antisemitismus. Ich sehe da eigentlich noch eine Facette, auch teilweise aufgrund meiner Erfahrungen als Rektor. Wir haben es auch vom Vormittag schon gehört, der klassische Antisemitismus, Verschwörungsantisemitismus, rassistischer Antisemitismus, aus meiner Sicht existiert er noch immer, nur kommt er im neuen Gewand daher. Und dieses neue Gewand ist einerseits ein Holocaust-Antisemitismus, nämlich es wird, der Holocaust ist sozusagen das große Bollwerk für die antisemitisch Denkenden. Wenn sie auf Juden, wenn sie über Juden hermachen, dass da der Holocaust war, da trauen sie sich nicht ran. Daher wird dieser Holocaust sukzessive immer mehr in irgendeiner Weise verharmlost. In Deutschland ist es teilweise so, dass gesagt wird, der Kolonialismus im frühen 20. Jahrhundert, der war viel schlimmer als das, was dann im Holocaust getan wurde. Es gab eine Ausstellung, ich habe das schon erwähnt, die Documenta 15, eine Kunstausstellung, die in Deutschland, eine internationale, alle 5 Jahre stattfindet. Da gab es ja heuer einen Skandal, wir sehen ja im Vorjahr einen Skandal, deshalb, weil ein großes Plakat mit antisemitischen Inhalten aufgestellt wurde und rechts unten sind auch alle Genozide aufgezählt worden, die es in den letzten 100 Jahren gegeben hat, da war der Holocaust nicht dabei. Also auch das, diese sukzessive, unterschwellige Verharmlosung liest man immer wieder. Dann gibt es den Schuldumkehr-Antisemitismus, nachdem gesagt wird, die Juden sind selber schuld an ihrem Schicksal. Auch jetzt sehen wir ihn bekanntlich, die Medien schwenken jetzt schon langsam um, wie böse die Israeli durch die Blockade umgehen, die sie zum Gazastreifen machen. Da schwenken die Medien schon langsam um, wie böse die Israeli sind. Und dann gibt es eben, den haben wir jetzt schon erwähnt, den israelbezogenen Antisemitismus. Ich halte den eigentlich für die hinterhältigste Form, sich hinter einem Antisemitismus zu verstecken. Ich habe schon oft die Argumentation gehört, auch in unseren Kreisen, ich darf doch die israelische Politik, darf ich doch wohl kritisieren. Natürlich darf man das, tue ich, besonders in letzter Zeit sogar relativ häufig. Aber es gibt hier doch die klassische 3D-Regel, die sich jetzt noch viel mehr bewährt. Wenn man Israel kritisiert, darf man 3 Grenzen nicht überschreiten. Man darf keine doppelten Standards anlegen, man darf nicht sozusagen die Demokratie, das demokratische System Israels schlechter stellen als viele diktatorische Systeme, was in dem Zusammenhang getan wird. Man darf Israel nicht delegitimieren, das hört man relativ oft heraus in solchen Diskussionen. Und noch öfter hört man die Dämonisierung heraus, das dritte D, was eigentlich einen Antisemitismus entlarvt von den Betreffenden, nämlich nach dem Motto, die Israelis verhalten sich gegenüber den Palästinensern genauso wie sich die Nazis damals den Juden gegenüber verhalten haben. Es gab auch vor kurzem eine IFES-Umfrage, und also mehrere sogar an die österreichische Bundesregierung, eine vom IFES-Institut an die österreichische Bundesregierung zum Antisemitismus in Österreich. Dieser sogenannte israelbezogene Antisemitismus ist von den meisten, die im Prinzip sich Antisemitismus deklariert haben, mit positiv beantwortet haben. Teilweise die Dämonisierung Israels bis an die 30%. Und das wäre an sich ein wesentlicher Anhaltspunkt für die Zukunft, dass man die Jugend aufklärt, dass sie sozusagen in solchen Gesprächen eine gewisse Vorsicht walten lassen, ob bei einem allgemeinen Verurteilung oder Schimpfen über Israel nicht dann doch ein Antisemitismus dahinter steckt. Und meine Erfahrung ist, er steckt sehr oft dahinter.
Danke sehr. Herr Tschech, wir haben jetzt gehört über so neue Phänomene, wo eigentlich der Holocaust verharmlost wird. Das war zum Beispiel auch bei diesen Ungeimpft-Sternen der Fall, die wir gesehen haben bei Teilnehmern von Corona-Maßnahmen, Gegnerinnen. Da gibt es jetzt auch schon ein Urteil und die Sterne sind im Haus der Geschichte. Was können Sie aber dazu sagen, warum gerade diese Impfung und diese Pandemie wieder so viel antisemitische Stereotype hervorgebracht hat? Wirklich eigentlich in einer Kontinuität von der Pest jetzt zu dieser Pandemie mit so klassischen Verschwörungserzählungen.
Naja, wir haben heute schon mehrfach gehört, der Antisemitismus sucht sich sozusagen neue Gewänder. Zunächst ist die Frage, worum es sich genau handelt. Das ist eine Form von Projektion, das ist eine Form von paranoiden Denken, insbesondere das Stichwort Verschwörungserzählungen, also eine einfache Erklärung in einer komplexen, bedrohlichen, angstbehafteten Situation, die Projektion auf jemanden, dem man die Schuld zuschieben kann. Das sind die Mechanismen, die man eigentlich sozusagen durch die Geschichte verfolgen kann. Ein Punkt vielleicht, der noch nicht erwähnt worden ist, dass er sehr ausführliche Geschichte des rezenten Antisemitismus erzählt, war die Finanzkrise von 2008, die heute fast schon wieder vergessen ist. Da sind auch schon sehr alte, spätestens seit dem 19. Jahrhundert, wahrscheinlich auch zuvor, gepflegte antisemitische Tropen wieder aufgetaucht im Sinne einer antisemitischen Kapitalismuskritik. Und die Corona-Pandemie war eben eine globale Krise, ich habe keine Frage, eine Krise in vielen Dimensionen, gesundheitlich, Angst um das eigene Wohlbefinden, das Wohlbefinden der anderen, Angst vor Ansteckung, aber natürlich auch wirtschaftlich sehr bedrohlich. Wir haben das im Rückblick vielleicht fast ein bisschen vergessen, aber in diesen Märztagen 2020 stand eigentlich die Weltwirtschaft vor dem unmittelbaren Zusammenbruch und die Volumina an sozusagen Rettungskapital, die da mobilisiert worden sind, zum Beispiel von der Fed, waren ein Vielfaches von dem, was man 2008 gesehen hat. Aber das ist ein bisschen fast untergegangen. Man kann das heute studieren. Es gibt sehr gute Studien, Adam Tooze zum Beispiel, wo man die Dimensionen sich sozusagen im kurzen Abstand wieder vor Augen führen kann. Das heißt, wir haben die potenziell wirtschaftliche Existenzbedrohung für viele Menschen, die abgefedert worden ist dann durch eine sehr große Mobilisierung von vor allem öffentlichen Geldern. Wir haben eine reale Angst, wir haben natürlich reale Einschnitte in den unmittelbaren Lebensbereich, in die Freiheitsrechte von Menschen, notwendig, wie man argumentieren kann, aber nichtsdestoweniger gab es halt die Möglichkeit, einfach zu sagen, mich interessiert das nicht und ich sehe nur sozusagen die Einschränkung meiner persönlichen Möglichkeiten und damit verbindet sich dann eben diese Projektion, dass man dafür Schuldige findet, irgendeine Form von Verschwörung, von Interessen, die dahinter stehen, die verfolgt werden und man stoßt auch heute noch relativ unvermittelt drauf. Also ich will keine Namen nennen, keine identifizierbaren Merkmale, aber erst vor wenigen Tagen beim Interview sozusagen, ich habe das Stichwort Fauci, bricht ein Schwall von Verschwörungsideen hervor, dass der Hunderte von Millionen in seine Tasche gesteckt haben soll, um die Impfung zu propagieren. Also die Schicht, unter der das verborgen ist, wenn es überhaupt verborgen ist, ist immer noch sehr dünne. Das sind nicht immer antisemitische Konstruktionen, aber dieses paranoide Denken ist nie weit weg, sich mit antisemitischen Bildern, Projektionen sozusagen zu verbinden, zu vergesellschaften. An der Oberfläche ist es nicht immer möglich, das so manifest zu machen. Also ich kann mich erinnern, am 1. Oktober bin ich unschuldig meinen Sonntag verfolgend am Ring plötzlich wieder auf so eine Demo gestoßen, relativ groß. Und was ich da wahrgenommen habe, war, dass offenbar die neue Weltverschwörung jetzt die WHO ist. Also das war schon vorbereitet, das hat mich nicht völlig überrascht. Aber ich würde mal vermuten, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, dass sozusagen die WHO hier diese alte Idee einer jüdisch inspirierten Weltregierung abgelöst hat und eben insbesondere auch über diesen Verdacht der Impfung, dass sie da irgendwelche böswilligen Kräfte damit verbinden, dass vor allem diese Ängste auch mobilisiert. Zur Frage, warum gerade die Impfung? Die Impfung ist seit es existiert, also im Wesentlichen die Pockenimpfung vor 200 Jahren, eine heftige Projektionsfläche, insbesondere dann, wenn sie sozusagen mit mehr sanftem oder weniger sanftem Zwang oder verpflichtend durchgesetzt wird. Das war in Österreich kaum einmal wirklich der Fall, aber in vielen anderen Ländern war das der Fall und dann sieht man auch, dass das zu wirklich zu harten Konflikten auch führen kann. Auch hier wird halt die körperliche Unversehrtheit vermittelt mit dem Interesse der Gemeinschaft, eben aus gesundheitlichen Gründen so einen Eingriff vorzunehmen. Ich muss sagen, restlos verstehen tue ich nicht, warum das derartige Ängste mobilisiert. Also es ist jedenfalls ein Eingriff, der ohne sozusagen eine Medizin, ohne Krankheit, wenn man das so will, also prophylaktisch. Aber warum sich da derartige Ängste damit verbinden? Also im frühen 19. Jahrhundert hat sicher auch zu tun mit diesem Tabubruch der Mensch-Tier-Schranke, wobei die Menschen ohne Schwierigkeiten Tiere sich einverleibt haben. Aber die Impflymphe vom Kalb zu übertragen, sozusagen, hat unglaubliche Ängste ausgelöst, was das bedeuten kann. Also auch jemand wie Kant oder so hat sich da sehr deutlich geäußert. Ja, und diese Impfskepsis, die eben oft auch ins Paranoide umschlägt, ist tatsächlich fast eine Konstante.
Danke sehr. Frau Bittermann, was sich in dieser Covid-Pandemie auch gezeigt hat, interessanterweise vor allem im deutschsprachigen Bereich oder Raum, ist, dass die Menschen hier zu einem großen Teil, es ist nicht die Mehrheit, aber doch ein großer Prozentsatz, mehr der Alternativmedizin vertraut als der Schulmedizin, sage ich unter Anführungszeichen, weil es ein schwieriger Begriff ist. Da gibt es dann auch Dinge, die eben eigentlich propagieren, so ein Weltbild, das Recht des Stärkeren, also so ein bisschen so dieser gesamte Volkskörper und so, also das, was an diese Dinge anschließt. Sie waren ja einige Jahre Gesundheitspolitikerin. Was kann denn da die Politik anderes machen, als wie es jetzt ist, dass man sagt, die Kassen bezahlen, also mit öffentlichen Geldern oder mit Kassengeldern werden diese Therapien nicht finanziert, das muss man privat zahlen. Aber was könnte die Politik da doch machen, um irgendwie mehr das Vertrauen in die Medizin zu stärken der Menschen?
Also leider ist diese Paramedizin sehr beliebt, also ich habe dafür wirklich nie was übrig gehabt. Es ist auch jedem Beweis schuldig geblieben, dass es irgendwas bringt, außer eine Placebo-Wirkung. Und wir haben ja da besonders stark Rechte wie den Dirk Hammer oder den Rick Hammer gehabt und so weiter, die ja das alles verfolgt haben. Und ich bin auch nicht sehr glücklich, dass auf Fachhochschulen also Homöopathie und diese Dinge unterrichtet werden. Und es ist bekannt, dass es vor allem in rechten Kreisen besonders beliebt ist und gerade eben der Tore Much ist von denen für die wissenschaftliche Medizin und wehrt sich da ganz, ganz besonders dagegen. Und das ist auch immer wieder gemischt mit Antisemitismus, die bösen Schulmediziner, die Juden und die guten Naturheiler, also die das alles können. Ja, viel ist Placebo-Wirkung, da wird schon manchmal auch so Naturheilkunde wirken, wenn man sowieso gesund worden wäre. Aber es ist schade, dafür Geld auszugeben. Da muss man eines sagen, gerade beim Impfen, wir haben auch, wenn man sich nie klar war und wenn im Gesundheitssystem ja mehr ist, der andere soll es bezahlen, das ist gut. Gibt man es ins Spital rein, nein, es soll draußen und hin und her, die Patienten kommen da nicht mit. Und wir haben viele Impfungen, die empfohlen sind, nicht bezahlt. Und wir machen uns besonders jetzt beim Pensionistenverband und auch innerhalb meiner Fraktion stark, dass jene Impfungen, die vom Ministerium, vom Impfgremium empfohlen werden, auch bezahlt werden. Denn wie gesagt, ich kann mir Herpes-Zoster-Impfung um 260 Euro für eine Impfung leisten. Aber wer kann sich das? Und selbst die Vierfache-Impfung kostet 42 Euro. Ja, für uns hier herinnen ein Klacks, aber für die Frau, die nicht weiß, wie es die Kinder ernähren sollen, vielleicht nicht mit Hamburger und Pommes frites ernähren will, vielleicht bleiben mir aber auch nur Spaghetti und Toastbrot, also die wird sich nicht noch die Impfung um 42 Euro leisten. Und daher muss man das Vertrauen auch da zurückgewinnen. Und die Leute können sich eben vieles nicht, und das, wobei die Paramedizin überhaupt nicht billig ist. Also die Homöopathie ist der teuerste Zucker der Welt. Also für so eine Zuckerkugel gebe ich das nicht aus. Was wir tun können, man kann aufklären, aber was auch in der Medizin ist, wir haben leider zu wenig Zeit, mit dem Patienten zu reden und auch auf sie so einzugehen, dass sie uns auch gut verstehen können. Und es ist immer mehr geworden. Vor über 50 Jahren, als ich begonnen habe, war die Medizin viel menschlicher, leider hat man nichts können und die Patienten sind auch sehr rasch an ihren Erkrankungen gestorben. Aber man hat Zeit gehabt, mit ihnen zu reden und sie haben sich vielleicht manchmal bei uns vertrauter gefühlt, als wir mehr konnten und weniger reden konnten und natürlich auch Dokumentation haben, die ich nicht ablehne, weil sonst weiß man nimmer mehr, was man gemacht hat. Also man kann nicht sagen, Dokumentation, pfui, weil es muss auch ein anderer nachvollziehen kann, was getan worden ist. Also das Vertrauen zu gewinnen. Ich bin ja noch eine, die erlebt hat, die Polio-Epidemie in den 50er Jahren. Ich wusste es, weil ich nicht ins Schwimmbad gehen durfte. Man hat gewusst, dass es übertragt und wie glücklich man war über die Impfung. Und ja, am Anfang waren bei Covid, da haben sich doch alle hineingeschmuggelt. Und es ist auch der Impfstoff da vielfach verdünnt worden. Also ich war bei der Ärztegruppe dran, ich habe keine Nebenwirkungen gehabt bei der ersten, zweiten Impfung und nach der zweiten habe ich dann einen Antikörperstatus machen lassen, um zu wissen, ob ich Kochsalz gekriegt habe oder einen Impfstoff, weil ich gewusst habe, es wird mehr herausgezogen, als empfohlen ist. Und plötzlich, wie genügend Impfstoff da waren, war man plötzlich dagegen. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Und wie man sich vorstellen kann, dass man die Leute durch ein Kanalgitter impfen kann oder von oben herunter impfen kann. Und auch Leute, die ich vorher auch als halbwegs vernünftig erlebt habe, Kollegen, die plötzlich Impfgegner waren. Ja, ich sage nicht, dass eine Impfung 100% harmlos ist. Harmlos ist im Leben gar nichts und keine Medizin ist harmlos. Aber wenn mich wer gefragt hat, habe ich gesagt, ich lasse mich impfen, weil ich erwarte Nebenwirkungen von der Impfung als geringer, als ich Beschwerden hätte, wenn ich die Krankheit bekomme. Aber ich kann niemandem garantieren, dass also die Impfung mit 100% gefahrlos ist. Das gibt es in der Medizin. Nichts ist 100% gefahrlos. Das muss man erklären und versuchen, auch den Menschen den Zugang zu den Impfungen zu bringen. Die Impfungen für Kinder schon einmal, ich bin jetzt Altenvertreterin, aber für Kinder die empfohlenen, alle kostenfrei zu machen. Für Meningokokken B müssen die Eltern zahlen. Ja, wie soll ich sie dazu bringen, dass sie sich impfen lassen, außer die auf dem finanziellen und Bildungsniveau sind, wo sie es sowieso machen. Um die muss ich mich weniger kümmern. Wir müssen uns um jene kümmern, die das Wissen nicht haben und ihnen das Wissen und auch Hoffnung geben und dass sie halt das Gefühl haben, auch mit ihren Sorgen und Ängsten ernst genommen zu werden.
Danke. Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel inhaltlichen Input und ich würde jetzt mal noch eine Frage ans Podium stellen, nämlich ob es quasi Antworten gegenseitig gibt. Ich glaube, der Herr Schütz wollte was sagen.
Ich wollte nur zur Alternativmedizin dazu eine kurze Bemerkung dazu machen. Also die Sozialversicherung zahlt, da ist Österreich eine positive Ausnahme, alternativmedizinische Methoden nicht, mit der Begründung, es ist kein Wirkungsnachweis durch klinische Prüfungen da. Aber was die Homöopathie schon erwähnt, das Begriff Schulmedizin, da sind wir wieder beim Thema, ist von den Nationalsozialisten als ein jüdischer Begriff und als eine jüdische Lehre verdammt worden. Wir haben, und die Homöopathie ist damals sehr in den Himmel gehoben worden, insbesondere auch deshalb, weil man damals auch Versuche gemacht hat, similibus curentur, das heißt, sie haben versucht zu beweisen, dass ein Simile mit steigenden Dosen dann die Krankheit hervorruft, die eigentlich behandelt werden sollte. Und das kann man natürlich in einer Diktatur mit Probanden wesentlich eher machen, dass man die Dosis so steigert, bis tatsächlich eine teilweise gefährliche Wirkung, David, als dass man es jetzt machen kann. Und das sollte man sich immer wieder untermauern, dass das eigentlich eine Wissenschaft ist, die damals ihre Blüte hat, neben allen anderen Aspekten, die hier noch zusammenhängen. Zur Impfung kann man nicht viel mehr sagen, als du dazu gesagt hast. Man hat aus meiner Sicht zwei kleine Fehler gemacht bei der Propaganda der Corona-Impfung. Sie wurde in klinischen Prüfungen an 40.000 Probanden festgestellt. Und das Problem einer klinischen Prüfung ist, dass man ein sehr homogenes Patientenkollektiv hat und danach, wenn es in freier Wildbahn angewendet wird, dann tatsächlich Wirkungen auftreten können, Nebenwirkungen, die man in diesem komplexen, nach strengen Aufnahmekriterien vorgenommenen Kollektiv nicht hat. Und genau das ist natürlich dann passiert. Und der zweite Grund, es gab noch nie eine Impfung, die in einem derart großen Milliarden gleichzeitig verabreicht wurde. Und wenn man Milliarden gleichzeitig eine Impfung verabreicht, dann ist ein winziger Prozentsatz an Nebenwirkungen eine hohe absolute Zahl. Das ist den Leuten nicht richtig vermittelt worden.
Danke. Frau Embacher wollte ich euch sagen.
Ich möchte kurz anknüpfen an zwei Punkten. Und zwar zum einen Antisemitismus im Kontext von Covid. Und Sie haben hier die Esoterik eingebracht. Und ich finde das ganz wichtig zu sehen, dass bei diesen Demonstrationen zum Beispiel die Menschen nicht nur antisemitische Vorurteile zum Ausdruck bringen, sondern dass sich hier ein Bündel von Vorurteilen versammelt, also kann man zusammenfassen. Und das ist oft so beim Antisemitismus, dass es, dass Antisemitismus nicht selbstständig, sondern Menschen vertreten gleichzeitig ganz viele andere Vorurteile. Ich nenne Ihnen hier ein Beispiel, das Sie wahrscheinlich alle kennen. Das ist dieser Arzt Bachti, glaube ich, spricht man ihn aus, Superipo oder Subachti. Der ist in Deutschland einer der größten Impfgegner und war in Salzburg bei Wegscheider, bei Servus TV von Matuschitz immer wieder Gast, bis er sich antisemitisch geäußert hat. Und zwar hat er gesagt, Israel ist das Reich des Bösen, also diese Dämonisierung. Dann durfte ihn Matuschitz, also Wegscheider, nicht mehr einladen. Und es gab dann in Deutschland einen Prozess, den hat er leider gewonnen. Also er ist freigesprochen worden. Und ich habe mir dann diese Wegscheider-Serie angeschaut nach dessen Freispruch und der hat das richtig gefeiert, obwohl es eindeutig antisemitisch ist, was der sagt. Und Wegscheider ist ja, also dieser Kanal von Matuschitz ist ja der Corona-Gegner-Kanal dann geworden. Und in dieser Serie packt er zusammen Corona, also diese Antisemitismus mit Corona gibt es nicht, Klimawandel, LGBT-Community und der ORF als Staatsfernsehen und weiß, was sonst noch kommt, genau, und dann noch diese 5G oder wie viel, diese Strommasten und Esoterik. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen, dass man Antisemitismus nicht isoliert nur, sondern schaut, welche Vorurteile werden damit noch verbunden. Das ist das eine und das andere schließt auch an. Gerade bei Corona haben wir eben diese Relativierung des Holocausts immer wieder gesehen. Also Eichmann Mückstein ist Eichmann in Turnschuhen und also noch viel ärgere Sachen. Und das ist aber kein neues Phänomen für mich als Historikerin. Ich nenne es Enthistorisierung des Holocaust. Seit den 1990er Jahren reden wir sehr viel über den Holocaust, viel mehr als früher, aber wir gehen nicht in die Tiefe. Er bleibt so auf einer emotionalen Ebene. Die Schüler wissen zum Beispiel nicht wirklich viel. Meine Studierenden können mir nicht sagen, wie Juden von Wien nach Auschwitz gekommen sind. Also ihnen fehlt das historische Wissen. Das wird immer geringer, immer geringer. Der Holocaust wird immer weiter weg, aber er ist emotional sehr, sehr stark präsent und wird auch immer instrumentalisiert. Und diese Vergleiche gab es ja nicht nur bei Covid, weil Sie haben sicher schon oft auch gehört, der Tierholocaust, also mit diesen Tiertransporten, Abtreibung ist Holocaust. In den USA gab es zum Beispiel während Covid sehr oft Vergleiche, Lockdown ist Waffenverbot. Also das kann man ganz, ganz viele Ebenen zeigen. Aber das heißt einfach, dass die Menschen mit Holocaust oft einfach das Schlimmste, was es gibt, das absolut Böse verbinden, aber eigentlich nicht mehr wissen, was es ist. Und sie können auch der Antisemitismus nicht erkennen, weil einfach das Wissen nicht vorhanden ist. Und das sehe ich eigentlich ein riesiges Problem in der Gesellschaft.
Danke sehr. Wenn es jetzt keine, glaube ich, Repliken mehr gibt am Podium, würde ich gerne das Publikum fragen, ob es noch die eine oder andere Frage ans Podium gäbe. Ja.
Medizin und Antisemitismus. Sie haben viele interessante Sachen gesagt, aber es hat überhaupt nichts mit dieser Frage zu tun. Und darum erlaube ich mir, dem Panel drei Fragen zu stellen. Eine junge Ärztin, Arzt jüdischer Herkunft, hat eine gute Dissertation geschrieben, hat eine gute Diplomarbeit geschrieben, bewirbt sich um eine Stelle, sei es in einem Stadtspital oder an der Universität. Ist sie wegen sozusagen antisemitisch diskriminiert? Wir gehen 20 Jahre weiter. Ein Junge oder ein 40-jähriger Dozentin, Dozent bewirbt sich in Wien um ein Primariat, auch jüdischer Herkunft. Ist sie diskriminiert? Das interessiert die Leute. Letzte Frage an den Herrn Schütz. Hat es in Ihrer Zeit bei Berufungsverfahren Diskriminierung gegeben von Bewerberinnen und Bewerbern nur, weil sie jüdischer Herkunft sind? Das würde mich interessieren, weil das interessiert in meinen Augen die Leute.
Ich muss das Podium einmal verteidigen. Das Thema Antisemitismus in der Medizin ist, das kann man, das ist ein nicht ganz glücklich gewählter Ausdruck. Das habe ich auch, diese Kritik habe ich auch geäußert mit dieser Einladung hier. Weil wenn man heute den Antisemitismus betrachtet, dann zieht er sich durch alle Bereiche im selben Maße, wie er sich durch die Medizin zieht. Und das war auch der Grund, warum die Ausgangsposition der war, was wir nach 1945 in der Medizin noch an Antisemitismus gesehen oder gehört haben. Dazu habe ich Stellung genommen. Und wie sich der Antisemitismus heute verkleidet, was er heute noch für Bedeutung hat, ist kein spezifisch medizinisches Problem. Also ich sehe jedenfalls, wenn man das Thema Antisemitismus heute nimmt, für die Medizin nichts Spezifisches, was sie in ihrer Fachrichtung oder ihrem Berufsstand von anderen Berufen unterscheidet. Das ist das eine. Ihre Frage ist, nein, das hat es zumindest meiner Zeit nicht gegeben, dass aus diesem Grunde dass überhaupt eine Frage in diese Richtung aufgetreten ist. Das ist auch deshalb der Fall, weil wir sind teilweise auch schon eine gebildete Gesellschaft. Und in dieser Umfrage des IFES, die ich schon erwähnt habe, ist auch der Vorbehalt der Bildung dabei. Diese Bemerkung, diese Fragen, die mit Antisemitismus zu tun haben, ist von den weniger Gebildeten wesentlich eindeutiger beantwortet worden als von den Gebildeten, weil die genau wissen, was das Heikle ist, was sie antworten. Und ich sage auch bei uns in unseren Gremien, hat man das gewusst und hat sich daher hier bewusst zurückgehalten, höchstens, dass man unterschwellig einmal was durchgehört hat. Ich habe ein einziges Mal was durchgehört, wirklich ein einziges Mal. Das war, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber zu meiner Zeit, wie ich dieses Amt inne hatte, dass bei einer Berufung eines jüdischen Kandidaten einer in der Professorenkurie zu judeln begonnen hat. Das war das Einzige, aber das war nicht eine Bemerkung, die irgendwie in die Richtung gegangen ist, dass deshalb die Berufung oder sonst irgendetwas zum Nachteil dieser betreffenden Person gewesen. Also sonst habe ich nichts gehört, um diese eine Frage zu beantworten. Aber Antisemitismus in der Medizin heute, Sie können mir widersprechen, die unterscheidet sich nicht von anderen Berufsgruppen.
Danke, Frau Embach.
Ich finde, habe Ihre Frage nicht ganz richtig gefunden. Ich war in sehr vielen Kommissionen schon für Nachbesetzungen und ich weiß, dass das wesentlich subtiler verläuft, wer Stelle bekommt und wer nicht. Und ich glaube auch nicht mehr, dass man heute aufgrund einer jüdischen Herkunft keine Stelle bekommt. Also das könnte passieren, aber das ist eigentlich nicht das große Problem mehr. Vielleicht eher als Frau nicht, vielleicht ist das ja noch schwieriger, aber es ist einfach viel subtiler und ich möchte noch einen Punkt einbringen, den es wahrscheinlich in vielen Arbeitszusammenhängen gibt, das ist eigentlich der Philosemitismus, den es in vielen gerade gebildeten Kreisen auch gibt. Das heißt, es ist eine gewisse Unsicherheit, wie man mit Juden, Jüdinnen umgeht und dann fragt man oft auch, auch oft was Blödes oder nimmt immer an, dass alle religiös sind, dass alle koscher sind, und das ist natürlich dann irritierend. Also man geht so von diesem sehr homogenen Judenbild aus in Österreich und hat so ein Halbwissen, und das ist oft dann eben für Kollegen und Kolleginnen nicht unbedingt angenehm. Und ich glaube, diese Bilder werden zum Beispiel durch diese Umfragen, die Sie erwähnt haben, auch etwas verbreitet. Sie kennen sicher alle die Berichte in den Medien, wenn diese Umfragen vom Parlament, ich glaube 3 gab es jetzt schon, in den allen Medien dann ganz breit getreten werden, sind fast immer gleich, es verbessert sich nie, trotz aller möglichen Strategien gegen Antisemitismus. Und dann gibt es Berichte, und auf jeder Zeitung, ich habe mir das angeschaut, ist aufs, immer mit dem Bericht männlicher Jude mit Kippa. Und das nehmen die Leute dann mit, es gibt einen hohen Antisemitismus, und so schauen unsere Juden aus, es sind religiöse Männer. Und das, glaube ich, ist auch ein Problem in Österreich, dass eigentlich also die Bildung über, dass wir sehr wenig über das Judentum wissen und dass es sehr oberflächlich ist, auch auf unserer jetzigen politischen Ebene, würde ich sagen. Man bemüht sich, betont immer wieder, pro-israelisch zu sein, aber es hat keine Konturen. Und man bemüht sich um gewisse Juden und nicht um die Heterogenität, und das macht dann den Umgang oft auch schwer.
Das ist so wie die Bebilderung mit Klagemauerbildern, also die, genau. Der Klassiker.
Ja. Darf ich da nur ganz kurz was sagen? Ich weiß nicht, ob es manchen aufgefallen ist. Wir haben eine kleine subtile Änderung bei unserem Titel über die Frauen vorgenommen, eben genau um dieser Vielfalt auch gerecht zu werden. In einem sehr guten Artikel von Mitchell Ash hat er sehr gut dargestellt die Unterschiede, die es innerhalb der jüdischen Community gibt. Und wir haben daher unseren Titel der jüdischen Ärztinnen auf Ärztinnen jüdischer Herkunft umgeändert, um dem zumindest auf dieser Ebene ein bisschen Rechnung zu tragen. Das ist das eine. Und weil Sie eben zu Recht vielleicht gefragt haben, dass die Diskussion zu wenig fokussiert ist auf den Antisemitismus in der Medizin. Die Idee war eigentlich, die Medizin sozusagen als eine der Plattformen zu sehen, wo man schauen kann, wie setzt sich das fort, wo sind wieder kommen neue antisemitische Ideen, wo können wir als Mediziner in unserem Umfeld ansetzen. Das ist vielleicht zu wenig herausgekommen, da gebe ich Ihnen recht.
Gibt es noch Fragen vom Publikum? Der Herr ganz hinten, bitte.
Ich wollte mir eine Bemerkung erlauben zu dieser Opioid-Krise in den USA. Also ganz entlassen aus der Verantwortung sollte man diese Eigentümerfamilie nicht, ich habe das heute überhaupt das erste Mal gehört, dass es da einen jüdisch-religiösen Hintergrund man konstruieren könnte. Aber bitte nicht zu vergessen, was diese Firmen dort machen mit Hunderttausenden Toten seither, ja, da sind die Ölfirmen in den USA geradezu Umweltschutzorganisationen dagegen. Ja, wenn man sich seriöse Medienberichte anschaut, im Spiegel, in der SZ, in der NZZ, in der New York Times, ja, 600 Millionen US-Dollar Strafe zahlt man nicht, weil man halt irgendetwas produziert hat, was dann Ärzte verschrieben haben. Da könnt ihr auch sagen, na, die Tankwarte verkaufen das Benzin. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wen das interessiert, der möge sich einmal durchlesen oder durchschauen, was dieser Skandal für eine Dimension hat. Und diese Eigentümerfamilie, wie gesagt, mir ist es völlig egal, welchen Hintergrund die haben, die auch schon Valium mit sehr kreativen Methoden in den 50er Jahren auf den Markt geworfen haben, mit der Bestechung von Ärzten, mit dem illegalen Straßenverkauf. So werden ja diese Drogen unter die Leute gebracht. Es geht ja nicht nur um die verschriebenen Anteile, sondern 35 Milliarden Dollar Gewinn kann man in wenigen Jahren nicht machen auf die herkömmliche Weise. Und das waren ganz aggressive Vermarktungsmethoden. Und wer sich dagegen zu Wort meldet, sei es in Deutschland, in den USA oder wer auch immer, welche Sender hier seriöse Sendungen produzieren, ist einem ganz, ganz massiven ist einer ganz, ganz massiven Bedrängnis bis hin zur Vernichtung durch diese Familie leider ausgesetzt. Ich habe jetzt selber gerade sicherheitshalber noch einmal nachgeschaut. Also ganz so ohne ist das nicht. Und bitte, egal welchen Hintergrund die haben, wenn kriminell gehandelt wird, dann gehört das aufgezeigt und selbstverständlich auch beendet. Egal, ob es die Ölindustrie ist oder die Medikamentenindustrie oder von mir aus irgendeine Wiener Firma.
Aber die Frau Bittermann hat trotzdem recht, dass die Ärzte völlig in den Hintergrund und außen vor gelassen werden bei der Frage der Drogensucht in den USA. Das ist das eine. Und das zweite ist, in den USA gibt es eine andere Gesetzmäßigkeit. Dort ist es den Firmen erlaubt, Laienwerbung auch mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu machen, was in den europäischen Ländern verboten ist. Ich gebe Ihnen trotzdem recht, dass natürlich das Vorgehen dieser Firmen schlimm ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich wundere mich immer bei dieser Drogenpolitik in den Vereinigten Staaten, dass man die Ärzte so schont bei dieser Aktion, die letztlich diese wahllose Verschreibung auch auf Druck der Firmen, das ist keine Frage, die verstehen das, auch ihre Ärzte zu manipulieren, dass die das machen.
Und wie gesagt, es gibt ja auch eine Fentanylseuche. Das Fentanyl ist viel, viel länger am Markt als das Hydromorphon. Und die Leute sind jetzt trotzdem derartig abhängig und es verfault ihnen halber die Muskeln und weiß der Kuckuck was. Also da muss es daran liegen. Und wenn wir hier aufhören, dass wir überprüfen auch die Suchtgiftrezepte und nicht mehr genau schauen, dann wird es bei uns vielleicht auch nicht lustig sein. Und ich erinnere mich an einen Pharmakologen aus Graz, der so immer empfohlen hat, um Gottes Willen kein Novalgin, das ist so giftig, lieber Opiate zu geben. Ja, man kann auf Novalgin Nebenwirkungen haben, ist uns allen bekannt. Nur Opiate einfach so zu verschreiben, als schmerzschillendes Mittel. Also ich bin ein Mensch, der alles, was Drogen sind, ablehnt, weil ich will nicht benommen sein und nicht denken können. Aber ich würde mir nicht zutrauen, wenn ich nicht durch längere Zeit Opiate nehme oder Benzodiazepine, dass ich nicht doch abhängig werde. Also da bin ich mir bei Gott nicht sicher. Und da muss man eine gewisse Vorsicht haben. Einem Todkranken, der nur Schmerzen hat, wird man nicht darauf achten, dass er nicht süchtig wird, weil der hat nämlich eine kurze Lebensspanne und soll keine Schmerzen haben. Aber wegen Kreuzschmerzen, die wir 20, 30 Jahre haben können, mit Opiaten anzufangen, ist ein bisschen leichtsinnig, weil der wird irgendwann abhängig. Und wie gesagt, noch einmal, solche Präparate kann ich nicht mit 90 Stück abpacken. Und man muss überprüfen, wer nimmt wie viel, welche Rezepte, das gehört überprüft. Aber ich weiß auch, dass früher auch die Suchtgiftbücher nicht überprüft worden sind, denn die musste man unterschreiben. Und als ich ganz jung war, das hat man gekriegt, bitte unterschreibt. Dann habe ich einmal geschaut, was ich unterschreibe. Nur, dass ich das angeordnet und gegeben habe, hätte ich nicht einmal dürfen anordnen, weil ich damals noch Turnusarzt war. Aber 3 Wochen konnte ich nicht durchgehen im Spital sein. Als ich dann Abteilungschefin war, habe ich gesagt, wisst ihr, dass wir alle eine Dokumentenfälschung haben. Man muss die Bücher so ändern, dass wirklich das drinnen steht, was drinnen ist. Ich habe mir es leicht gemacht, mich von dem Unterschreiben wegzukriegen, indem ich gesagt habe, wie die Fieberkurve sehen, wo das Medikament drauf ist. Das war dann sehr unbequem, daher ist keiner mehr zu mir gekommen, ich soll das Giftbuch unterschreiben. Aber all das, was man nicht ernst nimmt, was zur Sicherheit ist, ist nicht gut. Ob die Bücher das Gelbe vom Ei sind, weiß ich nicht, aber überprüfen muss man immer, denn man hat auch manchmal abhängige Mitarbeiter und wenn manche Patienten beim Dienst immer klagen, sie haben Schmerzen trotz der guten Medikamente, dann muss man mal schauen, wer im Dienst ist und wieso die Schmerzen trotz der Opiate bleiben. Also man muss mit den Opiaten vorsichtig umgehen und wie gesagt, also dass Ärzte nicht lernen, im Studium, in ihrer Ausbildung, sondern von einer Pharmafirma glauben, dass ein Opiat harmlos ist, das tut mir leid.
Vielleicht nur ganz kurz, weil ich jetzt doch den Eindruck habe, dass wir uns von dem eigentlichen Thema ein bisschen wegbewegen. Gleichzeitig ist es ein Fall, der, glaube ich, sehr schön illustriert, wie Antisemitismus auch funktioniert. Wir haben diesen Fall, mein Eindruck aus der Berichterstattung New York Times, also ich würde das auch weniger harmlos sehen als Sie, dass es ja tatsächlich Fehlverhalten gegeben hat. Es gab Schadenersatz, es gab einen Gerichtsprozess. Aber auf diesen realen Anlassfall, genauso wie anderes Stichwort, anderer Kontext, Bernard Madoff, realer Betrugsskandal, einer der größten Betrugsfälle im Bereich des Finanzwesens, wird dann eben zum Anlass genommen, daraus antisemitische Garne zu spinnen sozusagen. Und das ist das eigentliche Problem. Im Grunde verweist es historisch gesehen auf die alte antisemitische Kapitalismuskritik, also Ausbeutung ist real, aber ein großes gesellschaftliches Problem sagen, zu personifizieren und zu projizieren auf eine Person und die mag tatsächlich ein Ausbeuter unter Anführungszeichen sein oder ein Betrüger und das eben mit antisemitischem Gehalt aufzuladen, das ist das Problem und es wird eben umso perfider, desto je eher sich da auch einen Tatsachenkern sozusagen eingesponnen finden kann. Aber das ist nicht glaube ich, die Frage, die uns jetzt beschäftigt oder beschäftigen sollte, sondern es geht eben um diese Dynamik und diese Mechanismen, die da am Werk sind und die eben dazu führen, dass dieser Antisemitismus immer wieder so eine Wirkmächtigkeit entfalten kann.
Danke, da vorne war eine Frage.
Und darum stelle ich genau die Frage dazu. Wir haben uns über Antisemitismus in der Medizin beschäftigt. Es gilt in Antisemitismus an jeder akademischen Institution und wie Sie, Frau Embacher, sagen, in der Gesellschaft. Der Antisemitismus ist hier. Die Frage ist, gibt es eine Lösung, dass wir irgendetwas an der Gesellschaft ändern, dass sie keine so Feind, das ist jetzt rein utopische Frage, dass es keine Feindbilder mehr nötig sind? Würde es nützen, wenn wir von klein auf, sprich vom Elternhaus, vom Kindergarten, von der Volksschule an, anfangen, die Kinder so zu Demokratie zu erziehen oder so zu erziehen, dass sie nicht immer Feindbilder brauchen? Denn hier beginnt es. Es beginnt mit der Konstruktion des Feindbildes, das dann polarisiert wird auf das, was am meisten und schon jahrhundertelang tradiert wird. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen, wie Sie erwähnt haben, die nie jüdische Menschen gesehen haben, negativ reden. Und wenn ich frage, kennst du jemanden? Sie sagen nein. Aber es wird weiter tradiert und tradiert. Gibt es eine Möglichkeit, diese Tradierung zu durchbrechen? Hätten wir eine Chance, wenn wir bei der Jugend beginnen, dass wir weniger Feindbilder brauchen und somit auch der Antisemitismus vielleicht geringer werden könnte?
Also ich will jetzt niemanden vorweggreifen vom Podium, möchte dazu sagen, wir haben einerseits eine sehr umfassende Antisemitismusstrategie jetzt von dieser Regierung, wo sie sich wirklich bemüht, auf verschiedensten Ebenen Verschiedenstes zu implementieren, von Begegnungen auch mit der Polizei, dass die Polizei ganz anders reagiert, zum Beispiel auch auf das Anzeigen von antisemitischen Übergriffen, was ja lange nicht ernst genommen wurde. Das kommt in die Polizeiausbildung und Schulprogramme und so weiter. Und dann haben wir die Situation wie diese Woche, wo Lehrerinnen völlig unvorbereitet in Schulen stehen. Ich habe mit Lehrerinnen gesprochen, vor allem neue Mittelschulen mit sehr vielen muslimischen Schülern, die diese Videos am Sonntag schon alle in ihre Social-Media-Kanäle gespielt bekommen haben, die darüber reden wollen, aber eigentlich nur, um sich gegenseitig hochzujessen. Und die Lehrerin ist völlig hilflos vorne und es gibt keine Hilfestellung. Und wenn es jetzt vielleicht was geben sollte, in absehbarer Zeit von den Behörden, dann ist es schon zu spät, weil es ist schon gelaufen, man war wieder mal nicht vorbereitet. Also das ist das, was ich jetzt kurz dazu sagen möchte. Und wer möchte vom Podium? Ja, bitte.
Ich muss sagen, ich arbeite seit sehr vielen Jahren jetzt schon zu dem Thema und bin schon etwas frustriert. Es wirkt nicht nur ich, sondern Sozialwissenschaften nehmen an, dass es in jeder Gesellschaft etwa 10% mit extremen Ansichten gibt und dass wir nicht alle, also es gibt nicht den Kampf gegen den Antisemitismus, wir können ihn reduzieren. Und ich möchte beim Antisemitismus auch unterscheiden zwischen einem antisemitischen Weltbild, also Menschen, die wirklich alles mit Antisemitismus erklären, mit jüdischer Herrschaft und so weiter, das sich eher nicht sehr, sehr verbreitet, und zwischen Vorurteilen. Und dann natürlich die Frage der Israel-Kritik, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und für mich gibt es nicht die klare Definition, wann ich jetzt wirklich antisemitisch bin. Man kann es sehr oft erkennen, aber auch nicht immer, und dazu muss man auch Wissen haben. Also muss ich mit der Geschichte des Nahen Osten auskennen. Es ist sehr, sehr, sehr komplex und das ist, glaube ich, auch das große Problem, dass wir das, es wird an den Unis kaum gelehrt, es wird in den, die Lehrer wissen sehr wenig. Das Ministerium schickt jedes Jahr mit Erinnern an die Lehrer nach Israel und ich mache immer die Einführung für diese Lehrer und ich merke einfach, sie sind überfordert. Ich habe heuer auch selber Exkursion nach Israel gemacht. Also das ist wirklich komplex und man braucht eigentlich sehr, sehr lange, um wirklich ein differenziertes Bild ihnen zu vermitteln. Ich kann schneller mal irgendwie so Schwarz-Weiß-Bild, aber das will ich nicht. Das ist auch nicht meine Vorstellung meines Berufes. Und ich möchte aber auch dazu sagen, dass Antisemitismus nur ein Problem der Gesellschaft ist. Wir haben ein riesiges Problem mit Ausländerfeindlichkeit und mit Islamfeindlichkeit und sehr oft tritt die auch gemeinsam auf. gerade bei Rechten ist es sehr oft, oder die George Soros-Weltverschwörung ist immer auch gegen Muslime gerichtet. Das heißt, ich plädiere, ich sage, Antisemitismus ist was Spezifisches, aber man muss es trotzdem auch zusammendenken und darf nicht eine Form vernachlässigen, weil das ist genauso ein Problem unserer Gesellschaft. Ja.
Natürlich gibt es viele andere.
Sie noch was sagen?
Ich wollte nur kurz dazu sagen, ich sehe es hauptsächlich, das ist aber wieder subjektive Sache der Eltern und weniger der Sache der Lehrer. Wenn man Kinder relativ bald, das kann ruhig bereits im späteren Vorschulalter sein, mit dem konfrontiert, was damals passiert ist, was ihren Leiden, ihren Gleichaltrigen zu dieser Zeit passiert ist und widerfahren ist, dann prägt sich das sehr intensiv in die spätere Lebensauffassung ein. Aber das tun die Eltern nicht. Manche, die es tun wollen, haben sogar Sorge dafür, ihren Kindern solche Grauslichkeiten und solche Bilder zu zeigen. Obwohl man heute, wie wir es gerade gehört haben und wie wir es jetzt wieder durch den Angriff der Hamas sehen, ja viel grauslichere Bilder den Kindern mehr oder weniger serviert. Die schauen sich das selber an.
Mein Name ist Schwarz, ich bin Historiker. Ich kann zwei Dinge sagen. Erstens einmal, wenn mir Antisemitismus in meinen 71 Jahren meines Lebens begegnet ist, habe ich ihn immer sofort erkannt. Das ist kein Kunststück und mit Verlaub, manchmal reden Leute, die keinen jüdischen Hintergrund haben, vom Antisemitismus wie die Blinden von der Farbe, ja, ohne dass ich das irgendjemand hier unterstellen will. Also sie sind alle sehr bemüht und das schätze ich. Ja, das Zweite ist, der sogenannte Philosemitismus ist mir höchstens verbal begegnet und das auch nicht oft. Das Dritte, es ist kein österreichisches Phänomen. Antisemitische Reaktionen habe ich fast mehr bei Kollegen in anderen Ländern erlebt als in meinem Berufsleben in Österreich. Und das muss uns auch bewusst sein. Und letzten Endes, das Vierte, was ich noch sagen will, ich habe jahrzehntelang mittlerweile Fachdidaktikseminare mit angehenden Lehrerinnen und Lehrern gehalten. Die sind auch alle sehr bemüht. Und alle meine Kolleginnen, die diese Junglehrerinnen und angehenden Lehrerinnen unterrichten, haben sich auch bemüht, womöglich Feindbilder auszuräumen und ein kritisches Bewusstsein zu schaffen. Und das ist keine Sache, die aufhört, sondern das ist eine permanente Aufgabe und es gibt keine allgemeinen und immer wieder gültigen Lösungen, sondern das ist ein permanentes Bemühen.
Ich habe nicht gewusst, dass ich mich hier deklarieren muss, aber die Frau Pittermann und ich, wir reden von der richtigen Farbe.
Gibt es noch Fragen aus dem Publikum oder sind schon alle müde, hungrig und so weiter? Bevor ich noch für die Schlussworte an die Frau Volksplatzer übergebe, bedanke ich mich fürs Hiersein. Ich denke, wir haben jetzt sehr viele Facetten aufgezeigt und auch aufgezeigt, dass Antisemitismus etwas ist, was man immer wieder neu verhandeln muss, also das Thema Antisemitismus und sich immer wieder neu bemühen muss. Das wird anders nicht gehen und diese Veranstaltung heute hat einen guten Beitrag dazu geleistet und jetzt möchte ich übergeben.
Ja, danke vielmals. Sie haben eigentlich schon das Schlusswort, es gleichzeitig ein Auftrag ist, wahrscheinlich schon gesprochen. Also ich bedanke mich bei allen, die hier so lange ausgeharrt haben. Ich bedanke mich bei allen Rednern und Rednerinnen, die sich die Mühe gemacht haben, hier ihre Beiträge zusammenzustellen, die unglaublich spannend und wertvoll waren. Ich denke, wir haben alle sehr viel dazugelernt und ich möchte mich jetzt am Schluss auch noch bei Ihnen, Frau Weiß, bedanken für die gute Vorbereitung, die Sie geleistet haben für dieses, für diese abschließende Diskussion und auch bei den Diskussionsteilnehmern, bei Herrn Professor Schütz, Frau Dr. Petermann, Frau Professor Embacher und bei dir, Herwig, und bei dir auch noch für die wirklich sehr gute Zusammenarbeit und die Betreuung und die vielen spannenden, manchmal recht kontroversiellen Diskussionen, bei denen wir aber immer alle dazugelernt haben. Vielen Dank, und wir haben unten noch ein Buffet. Ich glaube, Sie können gar nicht alles aufessen, weil es ist noch für mehr Leute geplant, aber vielleicht ein bisschen finden Sie noch. Danke vielmals. Applaus